Börsenradio Network AG.
Das ist so ein bisschen wie in der Formel 1. Also man ist in zweiter Position, man saugt sich ran dann, ja. Und dann auf der Geraden irgendwann schaltet man quasi den Turbolader an dann und zieht dann aus dem Windschatten vorbei. So muss man sich das jetzt mal bildlich vielleicht für die nächsten Monate und fürs nächste Jahr vorstellen.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
Hier ist Anne Groß vom Börsenradio. Sprechen wir über künstliche Intelligenz, AI. Das ist ja dein Steckenpferd. Da bist du ja der absolute Profi. Wenn wir so anfangen, der Wettlauf um die besten Chatbots ist ja vergleichbar mit dem Wettlauf ins All seinerzeit. Die Amis schienen vorne und dann schockten die Russen mit ihrem Sputnik. Google hat ja schon 2017 Google AI angekündigt und 2022 war es dann der Konkurrent OpenAI, der mit ChatGPT an die Öffentlichkeit gesprintet war. Google hält jetzt mit Gemini dagegen. Wie erfolgreich?
Ja, sehr erfolgreich und zwar in zwei Arten. Es gehören ja da also auf der Consumer-Seite zwei Dinge dazu. Einmal das Frontend, also die App, und zum anderen das Modell, das KI-Modell, das Sprachmodell dahinter. Und wie du richtigerweise gesagt hast, Google hat ja die ursprünglichen Arbeiten in den 2010er Jahren, Anfang der 2010er Jahre gemacht, war der Pionier, hat es Open Source, also der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Das heißt, diese ganze Transformer-Technologie, LLM-Sprachtechnologie, kommt alles von Google. Dafür hat ja auch letztes Jahr der Jeffrey Hinton den Nobelpreis auch für Physik bekommen. Sonst gäbe es OpenAI auch nicht. Und dann ist eben Google überholt worden von OpenAI, weil sie eben risikoreicher waren und das eben rausgebracht haben. Und jetzt hat aber Google eben nachgeliefert, hat aufgeholt. Das Sprachmodell ist mindestens so gut, eher besser. Liegt auch daran natürlich, weil Google noch viel, viel mehr Daten hat, noch viel, viel mehr Rechenpower, viel mehr Ressourcen. Und es ist eigentlich anzunehmen, das ist so ein bisschen wie in der Formel 1. Also man ist in zweiter Position, man saugt sich ran dann, ja. Und dann auf der Geraden irgendwann schaltet man quasi den Turbolader an dann und zieht dann aus dem Windschatten vorbei. So muss man sich das jetzt mal bildlich vielleicht für die nächsten Monate und fürs nächste Jahr vorstellen. Ich habe deshalb auch immer wieder dieses Jahr gesagt, Google kann vor lauter Kraft nicht laufen. Sie dürfen es auch stellenweise gar nicht zeigen wegen dem Antitrust-Verfahren. Ja, so. Und jetzt hat wichtig, beides kommt zusammen, das Frontend, also die App und das Sprachmodell. Und letztes Wochenende war Google Gemini die meist downgeloadete App auch in Amerika vor allen anderen. Stichwort Nana Banana, wer es schon mal ausprobiert hat, also mit Bild-Editing und mit Video-Editing, was da möglich ist, wirklich sensationell. Und auch die App, muss ich sagen, die liegt in der Hand. Ich sage jetzt mal so, das ist eigentlich ja Instagram auf Steroid mit KI-powered dann. Ja, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ja, und da ist, denke ich, da müssen sich viele andere mal sehr, sehr warm anziehen.
Ich dachte immer, der Duracell-Hase auf Starkstrom wäre nicht mehr zu steigern. Aber das ist jetzt ein cooles Bild. Bleiben wir im Thema, versuchen das weiterzudrehen. Hinter diesem ganzen Thema steht ja auch die Rechenpower zur Verfügung gestellt von entsprechenden Chips. Und das begleitet uns ja seit 2 Jahren mindestens. Nvidia steigt bei Intel ein mit rund 5 Milliarden. Das sind etwa 5%. Nvidia ist Entwickler, Intel ist Entwickler und Produzent. Also es treffen sich hier Wettbewerber und mögliche Kundenbeziehungen, Lieferant-Kunde. Warum machen die das? Sind das letztendlich wirtschaftliche Überlegungen oder doch politischer Druck?
Das hat mehrere Gründe dabei. Also zum einen ist ja die amerikanische Regierung kürzlich bei Intel eingestiegen, hat also die Subventionsgelder, kann man sagen, umgerubelt in Anteile bei Intel. Intel hat ja schon länger Probleme, weil sie quasi dieses ganze Rechenzentrumsgeschäft an Nvidia mehr oder weniger verloren haben. Also der Wechsel von den CPUs auf die sogenannten GPUs, die Nvidia macht. Nvidia hat vor 5 Jahren ein Unternehmen aus Israel, die im Bereich Datenübertragung, also Networking, sehr, sehr gut sind, für Rechenzentren übernommen. Und das war strategisch wichtig. Viele denken immer bei Nvidia nur an Chips. Das ist falsch. Nvidia ist also eine Company, die eben quasi komplette Rechenleistung dann verkaufen kann, dann, was eben Chips und Netzwerktechnologie bedeutet und sehr viel Software eben im KI-Umfeld. Und ja, damit kann man sagen, die Geschichte war so, dass Nvidia bei Intel in den Umsätzen regelrecht durchgefräst ist, wie so ein Schwerlastbagger, Kohlebagger im Kohleflöz dann das abgebaggert hat, förmlich alles. Und jetzt hat Intel dann mehr oder weniger die Fahnen gestreckt, Hände hoch. Und jetzt hat Intel, Nvidia dann an der Stelle jetzt gesagt, okay, why not, wie du sagst, wir haben keine eigene Produktion. Intel hat extrem viel Geld investiert, zweistellige Milliardenbeträge wie kaum einer, auch mit den neuesten Maschinen von ASML in der Lithografie aufgebaut. Aber es fehlt ihnen so der Drive und auch das Selbstvertrauen, was sie früher hatten für diese neue Chip-Generation, um das bauen zu können. Und jetzt kam eben raus auch, gestern in der Pressekonferenz da auch von Nvidia und Intel dort, dass beide schon eigentlich ein Jahr zusammenarbeiten. Und für Nvidia ist es mehrfach charmant. Nvidia hat es jetzt mehrfach so gemacht, sich an Unternehmen beteiligt, zum Beispiel an CoreWave. Das ist ein AI-Cloud-Rechenzentrumsbetreiber. Da sind sie auch sehr günstig vorbörslich eingestiegen, liefern denen exklusiv die Chips, haben jetzt auch durch den Börsengang da enorm profitiert an dem Unternehmen. Und Nvidia hat jetzt quasi hier bei Intel, sieht es zum einen als Investment, also Cash-Investment, was sich dann sehr gut verzinsen soll. Sie haben direkten Einfluss auf die Politik jetzt, auf die Entwicklungspolitik bei Intel. Sie kommen also an die normalen PCs ran dann. Ja. Und Nvidia hat dieses Jahr auch einen Computer angekündigt, Workstation-Rechner für ein paar tausend Dollar, der quasi, ja, der sich jeder im Prinzip auf den Tisch stellen kann. Also von dem her da auf die Mikroprozessor-Geschichte, wo Intel stark ist, für die normalen PCs den Einfluss. Sie haben Zugang jetzt zu riesiger Entwicklungskapazität, wenn das jetzt richtig gemacht wird. Dann gibt es eben Alternativen zu TSMC dann, also zu dem taiwanesischen Produzenten bisher, Haus- und Hoflieferant von Nvidia. Und das Dritte, es bieten sich neue Chancen zusätzliche im Bereich Datencenter dann, ja, wo früher eben Intel sehr stark war, Nvidia jetzt und ja, gemeinsam kann man da noch mehr erreichen. Also ein extrem smarter Deal.
Also man könnte
das vielleicht so vergleichen, das war in den 70er, 80er, 90er Jahren für die jüngeren Zuhörer, Leser hätte ich fast gesagt, also Zuhörer, gab es in Deutschland die sogenannte Deutschland AG, ja zum Beispiel die Allianz, solche Deals gemacht, dass sie praktisch in allen wichtigen Banken in Deutschland beteiligt war, dann mit ein paar Prozent, hat da die Geschäfte mitgesteuert, hat Einfluss gehabt, gewusst, was läuft und gleichzeitig auch über den Schalter sind dann auch Allianz-Policen verkauft worden. Also das ist eigentlich so eine Übertragung, macht das jetzt Nvidia, könnte man sagen, dann wie früher zum Beispiel die Allianz das gemacht hat.
Und man könnte ja auch dein Bild oder deinen Ausdruck von vorhin verwenden, was du über Google gesagt hast, die können vor lauter Kraft nicht laufen. Das scheint es bei Nvidia auch so zu sein. Ich sage aber bewusst scheint, denn Nvidias Marktposition wird angegriffen aus China. Huawei sagt, wir bauen jetzt Computer ohne diese Nvidia-Powerchips. Aber besser und gleichzeitig lesen wir, dass Alibaba offensichtlich diese Chips bauen kann, die auf Augenhöhe arbeiten jetzt mit Nvidia. Was ist denn dran an dieser Meldung? Wie viel Marketing steckt da drin? Wie viel Politik steckt da drin? Und was wären die Folgen? Also so richtig überraschend ist es ja nicht, dass China irgendwann zum Rebreak aufschlägt. Aber ist es jetzt schon soweit?
Es ist richtig und man muss auch, wie du sagst, richtigerweise, Timing ist auch alles und Ankündigung ist auch alles. Die Chinesen haben ja Trump dann in letzter Zeit auch einige Nadelstiche gesetzt oder versetzt. Man denkt nur an das Thema seltene Erdenmagnete. Also zu sagen, okay, wir gehen da mal auf die Bremse, wo es den Amerikanern richtig wehtut, den Europäern auch, aber tatsächlich interessiert sich niemand wirklich für die Europäer. Das ist quasi ein Nebenkriegsschauplatz. Und jetzt kommt das mit aktuell gerade in der Woche jetzt, wo Trump ja am Dealen ist mit China, kommt überraschenderweise, was bisher eine Trumpfkarte war für die Amerikaner zu sagen, okay, wir können den Hahn bei KI-Chips aufdrehen. Es kommt auf einmal, welch Wunder, genau in der Woche gleich zwei große Ankündigungen, nämlich von Huawei und von Alibaba, dass sie hier jetzt lieferfähig sind. Was dran ist, wird man in nächster Zeit sehen. Was man aber klar sagen kann, ist eigentlich folgender Punkt, weil du vorher gesagt hast, ja, Chatbots und so weiter. Das ist nur eine Seite der Medaille. Das ist für die Chinesen auch nicht wirklich interessant. Auch für die chinesische Regierung ist das nicht wirklich interessant, dieser Consumer-Zweig. Das sehen die eher als Art Social Network und damit wie TikTok oder so. Das ist eher westliche Dekadenz, sage ich jetzt mal. Was sie tatsächlich interessiert an die chinesische Parteiführung und ist, die KI und diese Sprachmodelle industriell einzusetzen, breitflächig in allen industriellen Bereichen. Sie haben ja die industrielle Basis, sind ja die größte Fabrik der Welt beim autonomen Fahren und so weiter. Bei vielen dieser Einsätzen haben eben die Chinesen eine sehr pragmatische Form, dass sie sagen, okay, 85% sind auch okay, das reicht in vielen Fällen. Für 85% brauchst du auch deutlich weniger Rechenleistung. Und das sind sogenannte B2B-Cases. Ja? Und selbst in Nvidia hat es kürzlich in Frage gestellt. Der Economist hat letzte Woche groß aufgemacht in seiner Business-Section dann mit dem Thema Small Language Models, also SM. Und welch Wunder, Nvidia Research hat ein eigenes Papier vorgestellt, in dem sie pro solcher Small Language Modelle sind. Wir nutzen das gerade übrigens selber bei Divisend auch, bei mir in Fintech. Wir bauen gerade ein Small Language Modell, quasi ein Warren Buffett Derivat dann. Also das heißt einen virtuellen Warren Buffett. Das funktioniert sehr gut dann, also mit Open Source Technologie. Das Modell von Nvidia ist auch Open Source. Und dann ist man eben auch unabhängig von OpenAI oder anderen Sprachmodellen und kann sein eigenes dediziertes Sprachmodell für ein spezielles Thema trainieren. Ja, also wenn jetzt, was weiß ich, im Call dann noch Leute dabei sind wie ich, Modelleisenbahn-Freaks oder andere, die Briefmarken-Freaks sind und die sagen, ja, ich möchte dann da mal ein Briefmarken-LLM machen oder Modellbahn-LLM, dann sind solche Sachen jetzt inzwischen möglich oder in Reichweite.
Jetzt sind wir ja auch schon so auf der Anwenderseite. Also du hast ja gesagt, auch ihr benutzt sowas, setzt so etwas entsprechend ein und da entwickelt das auch für eure Belange. Ich habe es gelesen, wenn Firmen konsequent AI einsetzen würden, dann hätten sie Vorteile von fast $1 Billion. Hauptsächlich durch Kostensenkung und auf der anderen Seite zusätzlichen Umsatz. Das hat Morgan Stanley berechnet. Ja. Wie wirkt sich das jetzt aus auf den Arbeitsmarkt? Jobkiller AI oder Jobbooster AI?
Ich glaube, diesmal wird es sein, dann bisher war immer das Mantra oder generell die Thematik, dass höhere Automatisierung wieder zu mehr Jobs und höherwertigen Jobs führt. Diesmal ist das Bild, sehe ich das gemischt, weil da, wo KI im Moment am meisten Einfluss hat, ist tatsächlich bei den White-Collar-Jobs, also bei denen, die im Moment gutes Geld verdienen. Also Stichwort Anwälte. Naja, du kannst dann das Modell dann eben mit den ganzen Gerichtsurteilen und so weiter so aufpimpen. Perfekt, besser geht's nicht. Consultants, die bei Big Force oder so arbeiten mit dem, also auch da sind enorme Einsparpotenziale und enorme Verbesserungen da. Man sieht es, dass selbst Beratungsunternehmen wie McKinsey inzwischen viele Folien komplett durch KI generieren lassen. Sehr durchdringend. Oder nehmen die ganze Programmierung, Coding, prädestiniert dafür, das jetzt digital machen zu lassen. Mark Benioff von Salesforce hat kürzlich im Analysten-Call gesagt, er hat jetzt 4000 Leute auch abgebaut, die braucht er einfach nicht mehr dann. Also es wird schwieriger. In den USA, im Silicon Valley, gibt es Leute dann im IT-Bereich, dann Entwickler, die schreiben ein paar, sogar tausende von Bewerbungen, kriegen keinen Job, werden von der AI inzwischen abgelehnt. Da gibt es noch nicht mal jemand in HR, also in Personalabteilung, der sich das anguckt, sondern quasi direkt da ablehnt und sagt, nee, brauchen wir nicht. Oder gestern Abend habe ich gelesen, dass sowohl OpenAI als auch Gemini, also von Google Alphabet, jetzt bei der Programmierolympiade da jeweils Goldmedaillen abgeholt haben. Also von 12 möglichen Punkten haben sie 11 abgeholt dann. Ja, es gab dann nur noch eine chinesische Universität oder zwei, glaube ich, die irgendwo in Reichweite waren. Ja, kürzlich bei der Mathe-Olympiade hat Alphabet und OpenAI da abgeräumt dann, ja. Also das ist, also das heißt, White-Collar-Jobs dann, teure White-Collar-Jobs werden zunehmend durch AI ersetzt. Tobi Lüttke, der CEO von Shopify, ja, ein großes Unternehmen, das größte Unternehmen, Market Cap in Kanada, rund 200 Milliarden hat jetzt auch an seine Leute weitergegeben. Er möchte zuerst sehen, dass es mit AI lösen und wenn es nicht lösbar ist, dann kann man jemanden einstellen, ansonsten wird niemand eingestellt. Um es auf den Punkt zu bringen, was ist zukünftig wichtig? Das heißt, es werden auch diejenigen nur einen guten Job haben oder gut bezahlt sein, die wirklich AI sehr smart nutzen können oder nutzen dann. Ja, das ist das Mindeste, was man können muss. Und dann ist man noch nicht einmal gefeit davor, ob das ausreicht. Wir bauen zum Beispiel eine Lösung, hat BlackRock kürzlich ein Paper geschrieben, als Aktienanalyst. Jetzt musst du dir das so vorstellen. Bisher gibt es Analysten, die schauen sich Fundamentaldaten an, Sentimentdaten und Unternehmensdaten, gehen zum Unternehmen und wird alles zusammengetragen, tausende von Dokumente und Seiten und man versucht es irgendwie zu gießen. Jetzt kannst du Agenten machen. Ich habe gestern das gesehen dann, also ein Agent für ja quasi allgemeinökonomische Zahlen gut drauf ist, der gut drauf ist in der Bilanzierung. Ja, wir machen zum Beispiel jetzt, ist ja bekannt, Warren Buffett ist ja auch ein Bilanzfetischist dann. Also wir nutzen die Bilanzkennziffern von Buffett, wir nutzen die Bilanzkennziffern von Graham, also seinem Benjamin Graham, von seinem Lehrmeister. Und dann kann sich der Anleger dann genau sagen, okay, gib mir mal zu dem Wert und zu dieser Bilanz da ein Urteil nach Graham oder nach Buffett. Ja. Mal ein ganz praktisches Beispiel dazu. Letzte Woche haben wir, das passt ja zum KI-Bereich auch dazu. Dann hast du vielleicht auch darüber sonst berichtet. Oracle hat Zahlen gemeldet, waren so durchschnittlich, so lala, aber interessant der Ausblick mit dem, was man dann Verträge unterzeichnet hat. Und dann hat man auf einmal gehört, die haben fast 500 Milliarden da an Verträge, Aufträge da in der Hinterhand. Aber, was viele gar nicht so, und der Aktienkurs ging 30-40% nach oben. Aber, der Big Aber, was viele nicht gesehen haben oder sehen wollen, ist, dass quasi diese 300 Milliarden zusätzlich, die draufgelegt worden sind, von einem Kunde kommen, nämlich von OpenAI, also von ChatGPT, OpenAI. Und OpenAI hat im Moment gar nicht das Geld, um die 300 Milliarden zu investieren, also über die nächsten Jahre. So. Und das sind zum Beispiel solche Gesichtspunkte, wo man natürlich mit wir dann jetzt auch mit so einem Agenten über die Bilanzen herausfinden. Ich habe tausende von Bilanzen gelesen, aber viele Leute lesen das nicht, wollen das nicht lesen. Also gibst du ihnen einen Agent, dafür zahlen sie Geld dafür. Und sowas bieten wir jetzt an in der Zukunft. Und dann unterhalten sich die Agenten auch. Das Spannende war jetzt von BlackRock. Übrigens, BlackRock ist bei uns schon lange bei unserem Vontobel Artificial Intelligence Performance Index dabei, den es seit 2017 gibt. Und BlackRock hat jetzt gezeigt dann in diesem wissenschaftlichen Paper, wenn sich diese Agenten miteinander unterhalten, also der, der Sentiment kann, der fundamental kann und so, und der über das Unternehmen dann noch Bescheid weiß, dass wenn die sich da miteinander virtuell unterhalten und einen Konsens bilden, dass die Performance, die durchschnittliche Performance von Portfolios, die quasi so gemanagt werden, besser sind als von solchen, die das nur singulär machen. Ja?
Und das heißt jetzt für den Anleger, weil du gerade erwähnt hast, man kann sich natürlich viel Zeit nehmen und investieren, um sich das alles anzuschauen, zu bewerten, oder man geht den kürzeren Weg, den S-Weg sozusagen, dann sagt, ich hole mir den Vontobel Selective Artificial Intelligence Performance Index und die entsprechenden Zertifikate drauf. Dankeschön.
Ganz genau. Und vielleicht da noch eins draufgesetzt, was jetzt auch wichtig ist, denn wir fahren ja da ein konzentriertes Portfolio, das sind 20 Werte, eben bei ETFs. Ich habe erst kürzlich eine Ausarbeitung gelesen von einem bekannten deutschen Journalisten von einer großen deutschen Tageszeitung aus Berlin. Der hat auch die Situation AI und Cloud ETFs untersucht und festgestellt, dass die zum Teil dieses Jahr deutlich alle im Minus liegen. Und woher kommt? Von der Disruption der KI oder AI sind nicht nur klassische Unternehmen betroffen dann, ja, sondern es sind vor allem auch selber Tech-Unternehmen betroffen, weil manche Dinge brauchst du nicht mehr. Das bildet sich jetzt schon ab, und das Problem dann immer bei ETFs ist, dass man da viele Luschen dabei hat, dann eben, also solche, die fußkrank sind, dann in der Vergangenheit sind die alle auch mit nach oben gespielt worden. Und jetzt durch die KI findet ein Darwinismus statt, ein klares Aussieben, und da sind dann die ETFs, die dann auch viele Werte da drin haben, dann im Nachteil, weil eben nicht alle von der KI profitieren. Ganz im Gegenteil, sie werden disruptiert und fallen da hinten runter. Deshalb eine Art Stockpicking und Konzentration ist jetzt angesagt über die nächsten Jahre. Und da braucht es echtes Know-how und nicht nur passive Anlage.
Thomas Rappold, danke fürs Interview.
Gerne, Andi.
Mehr im Blog bei Vontobel, der Von-Kanal.
Börsenradio Network AG.